Meine Damen und Herren, ich freue mich, wir sind in Celle und wir haben heute einen wunderbaren Gast, der den weiten Weg nach Celle gefunden hat. Ann-Marlene Henning ist da. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja. Liebe Ann-Marlene Henning, wir duzen uns, das liegt an zwei Gründe. A, mögen wir uns, B, kennen wir uns und der dritte Grund ist, in Dänemark gibt es kein Sie auf Dänisch, ne? Oder
es
doch?
Würde unhöflich, als unhöflich aufgefasst. Also wenn man jetzt eine 80-Jährige sieht beim Bäcker, kriegt man einen auf den Deckel.
Ach, siezen so ist
alt
unhöflich.
Bin ich noch nicht. Ja, also irgendwie ja. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht allzu höflich ist.
Ein wirklich. Lieblingswort von dir, wenn es um Sexualität geht, ist das Wort Spürspaß. Ich habe aber den Eindruck, dass der Spürspaß auch andere Lebensbereiche seit deiner frühesten Kindheit im Zentrum stand. Du stammst aus Dänemark, die Mutter war Krankenschwester, der Vater war Kriminalkommissar. Ja. Ihr seid oft umgezogen, weil der Vater mutmaßlich oft versetzt wurde.
Leider.
Was war das für eine Kindheit?
Während man mittendrin steckt, ist es anders, als wenn man später darüber anfängt nachzudenken. Weil im Nachhinein sah ich, ich habe jede Sportart, alles, wo ich gut war, abgebrochen, ja, weil ich umziehen musste und es das da nicht gab, wo ich hinzog. Ich hatte Freunde verteilt überall. Also irgendwie wurde ich so ein bisschen, wie kann man sagen, ich kriegte einen Geschmack für immer Neues.
Aber das
und
doch mit Freude.
Heute ja, aber damals ging es mir ehrlich gesagt sehr, sehr lange nicht gut, weil ich war immer die Neue.
Ja.
Man kommt ja immer in die neue Klasse und da sitzen dann alle und man steht selber an der Tür. Mit der Mutter dahinter und dahinter noch die Direktorin. Und dann gucken 30 Leute einen an und jetzt sage ich, jetzt gucken mich auch alle an. Also ich habe früh trainiert. Ich sehe Vorteile drin, aber damals bestimmt nicht. Es war nicht witzig. Es war
das
immer
heißt,
die blöde Neue.
Aus der Kindheit und Jugend sind keine Freundschaften geblieben. Mutmaßlich nicht.
Ja, also eine. Es ist wirklich quer verteilt. Und ich kenne am meisten Menschen, muss ich jetzt sagen, in Deutschland. Also ich bin fast deutsch geworden. Ist das gut oder schlecht?
Aus meiner Sicht ist das absolut. Also wir heißen dich willkommen, dass du bist da.
Ja, danke.
Aber ich habe den Eindruck, du hast eine Episode an anderer Stelle erzählt, dass die Mutter auch sehr unverblümt Dinge erzählt hat, wenn sie aus dem Krankenhaus nach Hause kam, sodass dir relativ früh nichts Menschliches fremd war.
Ja, genau. Mir fällt sofort was ein, was sie erzählt hat. Fragt man sich jetzt, warum, aber sie hat erzählt, auf Dänisch heißt es Bennelorm, auf Deutsch Bandwurm müsste es heißen, genau. Und den konnte man früher tatsächlich am besten finden, indem man da geguckt hat, wo er mit rausgekommen war. Und sie hat das erzählt, dass man den Kopf finden musste und nicht nur dieses ganze Lange, was da dran ist. Und alles ganz entspannt. Und sie hat das dann ganz ruhig erklärt. Es war immer so, ich konnte fragen und kriegte ich eine Antwort. Eine entspannte Antwort.
Das heißt, du warst neugierig.
Ja.
Du hast sicherlich früh gelernt, loszulassen, weil ein Kind, das oft umzieht, muss das trainieren.
Ja, die Frage ist, wann man es macht. Also das fühlt sich nicht losgelassen an, sondern völlig verkrampft. Unglücklich, traurig, Kindergeburtstag, man ist nicht eingeladen. Engtanzpartys, man ist nicht eingeladen. Und,
das fällt mir schwer zu glauben. Aber.
Ja, es ist merkwürdig. Es war so, man gewöhnt sich eigentlich nicht dran. Nicht als Kind, nicht als Jugendlicher. Irgendwann, wenn man anfängt, so mehr kognitive Anteile, also man denkt über das Leben nach und dann merkt man plötzlich, da interessieren sich doch welche für mich, wenn ich mich nicht so verstecken würde.
Aber wann begann dann das, was du bei der Sexualität Spürspaß nennst? Wann hast du? Nein, was? Noch sind wir nicht da. Wann hast du?
Man kann immer so wegreden, aber er zieht es ran.
Wann begann so etwas wie eine Identität, wo du gesagt hast, ich möchte vielleicht nach der Schule dahin gehen, um das zu studieren, ich interessiere mich dafür. Das ist ja ein sehr bunter Lebensweg gewesen am Anfang.
Ja, genau.
Das Wann
ist
begann
in jedem
das?
Fall. Also ich hatte so ein Faible doch für Psychologie, aber komischerweise habe ich, es gab dabei so diese Berufsberatung beim Abitur machen und ich habe zwei Kreuze gemacht, Jura und Psychologie. Und der Psychologe wurde krank und ich studierte Jura. So, aber da war schon die Idee da, dass ich mich eigentlich für Psychologie interessiere. Und die nächste spontane Entscheidung, das war wirklich spontan, also ohne viel Nachdenken, war dann, weil Jura mir nicht gefallen hat und ich einen deutschen Mann kennenlernte, spontan nach Deutschland zu ziehen.
Ach, der Mann war es.
Das war die Liebe, es war der Mann. Und erst in Deutschland, als ich dann irgendwann nach 5, 6 Jahren anfing, Psychologie zu studieren, habe ich wirklich angefangen, darüber nachzudenken, dass mich das interessiert, dieses, das Spüren, der Mensch,
was
das
Nahe. Was ist drunter?
Was ist drunter? Ja, genau. Und interessant, als du vorhin sagtest, dieser Spürspaß in anderen Bereichen des Lebens, ich wollte fast reinbringen und sagen, das sagt mein Freund immer, ja, weil, was heißt das, wenn ich Spürspaß will und wir jetzt nicht den Sex meinen? Das heißt, dass ich immer irgendwie Kontakt will.
Ja.
Ich lasse ihn nicht machen, was sehr anstrengend und nervig sein kann. Ich mache so lange, bis er endlich was sagt. Bis er endlich irgend so.
Ne?
Und das ist
so
also, nein, er sagt weniger, aber. Und dann sagt er was Tolles. Aber das ist so ein, das ist wirklich, also das ist nicht mein erster Mann, wo es so ist. Wir wollen keine Klischees, aber. Und sagen ist nicht gleich das, was ich mit Spürspaß meine. Ich will Inhalt, Kontakt, Echtheit. Und das meine ich damit. Ich will was spüren von dem anderen und von mir.
Aber wir können uns ja darauf einigen, glaube ich, dass Sexualität zunächst mal auch nichts anderes als eine Form der Kommunikation ist.
Ja, ja.
Aber du vertraust dem Leben, habe ich das Gefühl. Denn du sagst, ich habe Jura nur studiert, weil der Platz Psychologie ist von der anderen besetzt worden. Viel später bist du zur Sexologie ähnlich gekommen, indem du einem Zufall im Grunde vertraut hast. Aber was mich zunächst interessiert, du bist als junge Frau sehr krank geworden.
Ist 30 jung? Also das ist quasi, das muss ich jetzt wirklich betonen, weil wenn man junge Frau sagt, dann denkt man 18-Jährige oder 25, ich will es nur betonen, ich hatte schon ein Kind und war 30.
Ja, aber du hattest mittlerweile bei der Bank gearbeitet, du hast als Model gearbeitet, du hast gesungen, du hast ein bisschen mit dem Jurastudium dich befasst in Aarhus, du bist dann Psychologin geworden, da war ja von der Sexualität, privat hoffentlich schon, aber beruflich noch nicht, nee, auch nicht, nein, aber... Nein, aber du bist ja bekannt dafür, dass du Sexual- und Partnertherapeutin bist und gehst auch als solche in die Öffentlichkeit. Der Eindruck bei der Vorbereitung des Gespräches ist, dass du das vielleicht nicht gemacht hättest, wenn du vorher nicht sehr krank gewesen wärst. Oder ist das eine falsche Annahme?
Na, also ich habe ja Psychologie studiert, Neuropsychologie, und habe in der Reha gearbeitet. Das ging irgendwie nicht mehr. Also da habe ich wirklich mit den Leuten gearbeitet, die eine Hirn-OP oder Schlaganfälle, Blutung überlebt haben, mit allen möglichen Behinderungen, wenn man so will, im Nachhinein. Und ich hatte Glück. Mir passierte das nicht, aber ich konnte den Weg nicht mehr machen. Und dann wusste ich ehrlich gesagt nicht, was ich machen will. Und du sagtest, der Zufall, ja, ich konnte es selber nicht verstehen. Bist du wirklich nicht draufgekommen, dass du Sexologin sein willst? Weil ich will es unbedingt. Ich kann so leicht über Sex reden und es ist so spannend. Und ich kann meinen Beruf, meinen Psychologenberuf ausgesprochen gut da auch nutzen. Mhm. Aber für Positives, noch mehr Positives und wirklich was verändern.
Aber nochmal zu der Frage.
Ja.
Die Krankheit, du hast Aneurysmen gehabt.
Ja.
Also die große Gefahr bestand, Hirnblutungen zu bekommen.
Genau. Ich hatte Glück, die hatten noch nicht geblutet.
Ja,
genau.
Aber man musste es rausoperieren.
Ja.
Das war für eine junge Mutter, die eine schlechte oder schwierige Ehe geführt hat zu diesem damaligen Zeitpunkt, ist das eine Nachricht, wo man sagt, das ist tragisch.
Ja, aber jetzt ist es interessant, dass du das so sagst, weil ich habe es nicht so empfunden. Ich habe Angst, wenn ich Dinge nicht weiß. Oh, habe ich was? Ah, habe ich hier Krebs? Habe ich hier? Also denken mir alle möglichen Gedanken. Ich habe Angst vor dem Ungewissen. Aber in dem Moment, wo ich rausfand, ich habe 3 Aneurysmen, war ich die ruhigste von allen. Weil ich wusste, ich habe Blutbomben im Kopf und die kommen raus. Rechtzeitig. So bin ich, das ist meine Resilienz. Das muss jetzt gemacht werden. Und dann wird es gemacht. Und die Probleme kamen erst danach. Aber das ist eine große Nachricht, aber tragisch fand ich die nicht. Ich weiß nicht warum, ich habe immer gedacht, das geht bei mir gut.
Kann es sein, dass wenn man so eine Erfahrung hat, dass dann das Befassen mit Sexualität gleichbedeutend ist mit dem Befassen mit Lebendigkeit, mit dem Leben pur.
Ja, in jedem Fall, da kann man so viel ausleben, aber natürlich auch einfach Lebendigkeit im Leben, spielerisch, wach bleiben, Neugierde, das gehört alles zusammen. Da kommt doch sofort das Wort Sexualität, oder?
Ja, das ist meine Frage. Wenn man das hinter sich hat, ist man dem Thema, zumal wenn man Psychologin ist, ist man dem Thema dahingehend offener gegenüber, dass man sagt, das ist ein Rettungsanker.
Nee, das ist auch interessant, weil Sexualität ist einfach da. Das ist nichts Besonderes. Für mich ist das einfach, das ist immer da und es funktioniert. Ich habe Lust. Ich habe das gar nicht in diese Verbindung gebracht. Das war tatsächlich einfach ein Zufall, dass ich dahin kam.
Aber der Zufall war ein Schlüssel.
Ja, das denken alle wirklich jetzt, es ist eine Pressegeschichte. Es ist es nicht. Also wir waren ganz.
Ich denke das nicht.
Nein, du glaubst mir das?
Ich glaube das, dass du einen Schlüssel abholen wolltest.
Ja, genau.
Eine andere Etage.
Ja, genau, eine Freundin von mir, wir waren auch Models zu der Zeit auch noch nebenbei und wir wussten alle, das nimmt ein böses Ende, wir müssen jetzt gute Jobs finden, andere Jobs. Und wir sprachen dauernd drüber, was mache ich mit meinem Leben, also so um die 40. Und dann war meine Freundin in Kopenhagen und sollte einen Schlüssel abholen und die kam zu spät und da hing ein Schild, Schlüssel ein Stockwerk höher. Und ich habe wieder mit ihr telefoniert, als sie gerade da war in Kopenhagen und dann sagt sie, du, das mit dem Schlüssel da oben. Warum wirst du eigentlich nicht Sexologin? Da saßen so lauter welche wie du. Die hatten den Schlüssel bei den Sexologen abgegeben und sie fand einfach, das bist du. Und ich wusste, was sie meinen, erstaunlicherweise. Da saßen ganz viele so Krankenschwester, Ärzte, Sozialpädagogen, Frauen im besten Alter, alle mit einem Beruf und haben den zweiten Beruf oben drauf gelegt, also Sexologen. Und ich bin von dem Gespräch am Telefon mit meiner Freundin direkt zum Computer, der war noch stationär damals, eingeloggt und mich gleich angemeldet und wurde angenommen. Und dann habe ich mich gefragt, sag mal, wie blöd bist du wohl, dass du da nicht drauf gekommen bist? Weil ich wusste, dass es in Dänemark Sexologen gab und Schulen dafür und man konnte das in der Uni studieren und.
Gut, dass du den Schlüssel nicht beim Tierarzt abgegeben hast. Genau. Dann säßen wir heute nicht hier, mutmaßlich. Aber wenn man jetzt noch einmal auf die Kindheit und Jugend zurückguckt, vor allen Dingen auf die Kindheit, wie wird unser sexuelles Leben oder inwieweit wird unser sexuelles Leben, unsere Fantasien, unsere Sehnsüchte von der Kindheit geprägt?
Es gibt ja Bindungstheorien und so weiter. Und wenn man das wissenschaftlich anguckt, werden die meisten Lernschritte für Sexualität im nicht-sexuellen Bereich gemacht. Und das fängt ganz früh an. Ich habe so ein Foto mit meinem Vater in meinen Vorträgen, wo ich vielleicht so 4, 5 Monate alt bin und sitze. Und er bückt sich so rüber zu mir und ich gucke ihn so an. Papa, Strahl übers ganze Gesicht, da ist ein Kontakt zwischen uns beiden. Und alleine sowas zum Beispiel, den Kontakt, den Augenkontakt. Und wir werden gehalten, gestreichelt, also angenommen sein, also und alle Zellen am Körper. Also alles wird da angelegt, könnte man sagen.
Wenn du dich beschreibst du deine Familie? Wir haben das eben von dir gehört, die Mutter, der Vater. Dein Bruder hat dir sehr geholfen, als du krank gewesen bist, ist nach Hamburg gekommen und hat dir sehr beigestanden. Also auf der einen Seite eine Familie, die, glaube ich, man eine intakte Familie nennen darf. Und auf der anderen Seite sagst du, meine andere Identität ist, ich bin Dänin. War das Thema Sexualität überhaupt in der Familie ein Thema oder ist das schon viel zu akademisch?
Nee, das ist okay, das finde ich fein, dass du es fragst, weil das sagt ja schon was. Wie ich vorhin gesagt habe, es war einfach immer so ganz normal da. Und ich habe nicht meine Eltern gesehen, während die sonst was gemacht haben im Bett oder sowas, aber ich habe gesehen, dass sie sich einen Klaps gegeben haben oder geküsst haben vielleicht kurz. Und ich dachte ja als Erwachsene, oh, da waren die 40. Nee, die waren dann Mitte 20. Also die Pille gab es ja damals noch nicht, ich bin einer von denen, 64 geboren und meine Mutter war gerade eben mal 20. Und der Vater auch. Und das heißt, das waren ganz junge Teenager, hätte ich fast gesagt. Also wenn man heute weiß, dass die Pubertät bis 30 geht oder sowas, bis das Gehirn fertig entwickelt ist, dann hatte ich Eltern, die mitten in ihrer lebendigen Sexualität standen. Und dann noch diese Zeit auch, wo alles erlaubt war. Und in Dänemark, es war ein Land, wo das angesehen war, dass Frauen arbeiten, eine Rolle haben, also auch eine Sexualität. Und das merkt man. Man hörte das im Radio, man saß in Artikeln, das gab schon so 6 Kolumnen und eine Sache, da steht ein Pornoheftautomat genau gegenüber von der Schule. wenn man Eis kaufen wollte, so viereckige Kästchen, wo man da so fünf oder was, und dann zog man und man konnte da auch durchs Glas gucken. Es war durchsichtig. Wir haben das nicht so wirklich, geguckt und ein Eis gekauft. Also so eine Selbstverständlichkeit.
Du hast bis in die Schweiz gegangen und hast dort, hilf mir genau, das Wort, das Institut in der Schweiz.
Ja, das Modell heißt Sexo-Corporel.
Sexo-Corporel.
Das ist französisch-kanadisch.
Das hast du dort studiert und hast es auch abgeschlossen.
Ja,
und genau. Und das Wesen dieses Studiums ist, dass es die Sexualität, hilf mir, ganzheitlich.
Ja, ganzheitlich, integrativ sagt man. Da ist sowohl das Systemische drin, das Paar an sich, aber auch der Körper ist drin. Erstaunlicherweise haben viele sexualtherapeutische Formen den Körper nicht so im Mittelpunkt. Das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Aber also das Modell befasst sich mit Körper, mit dem Paar und auch mit dem Kopf, muss man sagen, mit Ideologien, Wertungen, innerer Zeigefinger, Kirche und Co. Also das ist alles diese Dinge, die ich gerade nenne und noch viel mehr, sind Teile von dem sexuellen System von jedem. Mit so oder so einer Ausprägung. Und das Schöne bei dem Modell ist, es geht wirklich um sexuelle Gesundheit. Also was für Fähigkeiten hat ein Mensch und nicht, was kann er alles nicht.
Kann.
Ja, genau.
Bevor wir aus diesem heiklen Thema in Humor und angemessenem Ernst widmen, wollen wir ein wenig Musik hören. Es gehört zum guten Brauch bei Meyerburger Zwauengeschichten, dass unser Gast drei Songs mitbringt.
Ja, wow.
Was ist dein erster Musikwunsch?
What the Fuzz. Und bitte nicht What the... sondern What the Fuzz. Und das ist von Stevie Wonder. Und ich finde das Lied so toll, also das Text ist auch toll. Aber besonders der Groove, also dieser Beckengroove, dieses...
Du weißt genau, was
ich meine. Ne? Das ist das Tolle.
Der Beckenboden entfernt sich vom Körper und kommt.
Und tanzt alleine weiter. Ja.
Und kommt erst zum Ende des Songs zurück. Meine Damen und Herren, Stevie Wonder. Lass uns ein bisschen reden über das, was die Sexualität blockiert. Du hast eben erzählt, es gab Automaten für Pornohefte in Dänemark gegenüber von Schulen. Und du hast es ja auch so erzählt, dass es ein Ausdruck ist von Liberalität und von Entspanntheit. Ja. Gleichzeitig sagst du aber auch, dass wenn Menschen und vor allem junge Menschen sehr früh Pornofilme gucken, dass es im Gehirn etwas auslöst, was nicht zu begrüßen ist.
Ja, also erst möchte ich tatsächlich auch gerne kurz sagen, diese Idee, dass es alles skandalös ist, diese wirklich mediale Skandalierung, das ist alles schlimm und schlecht, das stimmt nicht. Aber es gibt einen, offenbar, man kann es untersuchen, wissenschaftlichen Unterschied zwischen jungen Männern, die Pornos gucken und, darf ich jetzt kurz sagen, andere Männer auf einem gewissen Jahrgang, die auch Pornos gucken, dass natürlich die Gehirne von den jungen Männern nur das kannten. Wogegen alle anderen auch echten Sex hatten, bevor sie vielleicht denn zum Porno kamen. Und man kann tatsächlich sehen, dass wer wirklich abhängig wird, und dann macht es was mit dem Gehirn, da kann es tatsächlich, also Abhängigkeit von Porno macht so eine Art, nie sättigt genug und fast wie so Drogensymptome, also Depressionen
und nie genug.
Man ist nie zufrieden. So, und wenn Männer ab einem gewissen Alter dann aufhören, geht es auch ganz gut. Aber mit jungen Leuten geht es manchmal eben nicht.
Ist das der Grund, warum Treue wieder eine größere Rolle spielt?
Ja, ich glaube,
also eine Flucht sozusagen ins Entsexualisierte, in die Idylle, spielt das?
Ja, du, diesen Eindruck, Ausdruck da, Generation Porno, da sage ich ja immer Generation Sehnsucht. Also nach einer Stille, nach richtigen Beziehungen, weniger Leute, weniger Störung, so eine Ruhe und Echtheit, konnte ich auch bei meinem Sohn sehen, mit seinen Freunden.
Du sagst, bei dir zu Hause hängt ein Plakat, ein Schild und da steht drauf, keine Ehe vor dem Sex.
Ja, das stimmt. Ja, womit ich dann mich ja für bestimmte Leute politisch jetzt extrem oute. Da gibt es ja Kulturen, die das ganz anders sehen. Ja, das ist ein schweres Thema, wenn wir da reinkommen.
Ja, dann gehen wir mal rein. Also wir können ja bei diesem Thema das Thema Religion, Kirche nicht außen vor lassen.
Nee.
Gibt es eine Verbindung zwischen religiöser, konfessioneller Bindung und sexueller Verklemmtheit?
Puh, also da gibt es ja alle möglichen Theorien dazu, dass zum Beispiel ja auch Leute sagen über Katholiken, die müssen strenger leben, aber die können auch nachher Entschuldigung sagen.
Ja.
Da gibt es ein paar andere, die viel strenger sind. Davon hört man nur nicht so viel. Die Religionen selbst, das ist für mich das Problem, die verbieten das ganz gar nicht, also Sex. Das ist gar nicht so, es ist nicht die Religion selbst, sondern das sind die Kirchen, die das leben und verkaufen, sage ich jetzt in unserer Sales-Zeit, also das ist, wie das verkauft wird. Aber das ist nicht, was der Gott gemeint hat, so wie es jetzt gelebt wird zum Teil. Ein Schwachsinn manchmal. Ich kann mich maßlos aufregen über
dieses Thema. Ist mein Eindruck richtig, dass die Kirchen im Grunde, oder die Religionen, dass ihnen eins gemeinsam ist, dass sie im Grunde immer schon einen Feldzug gegen den weiblichen Körper geführt haben?
Ja, aber auch nicht immer und alle. Wenn ich mal das sagen darf, ist vielleicht eher die Männer. Es gibt so verschiedene Meilensteine, auch wie die Einführung der Ehe, und das hängt schon mit der Religion zusammen, aber da geht es immer darum, der Mann ist wichtig und die Frau nicht.
Mhm. Viele Paare, die in deine Praxis kommen, sagen, sie haben keine Lust mehr auf Sex. Das ist unterschiedlich gewichtet zwischen Männern und Frauen. Frauen haben häufiger keine Lust mehr auf Sex als Männer.
Wer sagt das?
Die Patienten bei dir in der...
Nein, das ist tatsächlich, das ist wirklich fast ein kleines Vorurteil. Also es gibt immer mehr Paare, wo es die Frau ist, die Lust hat und der Mann nicht.
Aber, also wenn Sie sagen, wir haben keine Lust mehr auf Sex, heißt das, Sie haben keine Lust mehr auf Sex oder Sie haben keine Lust mehr auf Sex mit Ihrem eigenen Partner?
Was sehr die Sache oft unter heißt Umständen es das.
Ja. Verkompliziert.
Oder auf den Sex, den Sie haben. Auf den, den Sie haben. Die also, Tendenz, ja...
Da wir jetzt ja nun auch Ehepartner hier im Raum haben, ein Leben in sexueller Treue, ist das etwas, was noch in diese Zeit passt? Muss man sich sehr viel einfallen lassen, um da eine gewisse Vitalität zu halten? Oder ist es auch so, dass wir den Sex auch, das darf ich auch mal fragen, einfach einen viel zu großen Stellenwert einräumen und sagen, dann habt ihr halt beide keine Lust mehr?
Die Sensation des Tages. Ich glaube, ja, wir räumen denen viel zu viel Bedeutung ein. Ja, vielleicht, ja.
Aber was sagt man einem Paar, die traurig, einander liebend vor der Therapeutin sitzen und sagen, ich liebe sie, ich liebe ihn, aber...
Ich finde das ganz spannend, dass du das fragst, weil es ändert sich gerade bei mir im Kopf was, weil sich in der Gesellschaft gerade was ändert. Weil ich kann ja mit irgendwelchen Werkzeugen und Waffen daran, ich muss jetzt wieder anfangen zu gucken, spüren die ihre Körper, was machen die überhaupt, welchen Sex haben die, dann kann ich den Sex ein bisschen verbessern, ich kann die Kommunikation verbessern, dann gibt es Ideen, dass das Paar auseinander sein muss, Differenzierungstheorien, weil dann kriegen die wieder Lust und andere sagen, wir brauchen Intimität, die müssen eng zusammen sein, da kriegen die wieder Lust. Das kann man alles machen und man kann sicher den Sex auch wieder reinbringen, aber A, er wird nicht so, wie er immer war, damals.
Am Anfang.
Und B, für das ein oder andere Paar, und das ist das, was sich geändert hat, wäre es echt gut, ein paar andere Modelle zuzulassen. Weil wenn man aus gesellschaftlichen Gründen oder aus konventionellen Denken heraus sagt, das kommt nicht in Frage, wir dürfen nicht woanders, wo in Wirklichkeit der Mann sagt, ich könnte so leicht woanders. Und sie sagt, oh, ehrlich, jetzt würde er bloß woanders. Aber sie sagen es ja erst, wenn ich es vielleicht vorschlage. Weil es ist so gefährlich zu sagen, und da kommt jetzt der Haken, es ist auch gefährlich. Aber wenn die sagen, wir wollen zusammenbleiben, ich will die Familie nicht aufbrechen, wir lieben uns, wir sind wie Freunde und ab und zu geht er in den Swingerclub oder ist es so einfach heute. Irgendwie so ein Date, die können auch vereinbaren, man darf den jeweiligen, den man denn trifft, immer nur einmal sehen, also keine Affäre. Aber wir sind ganz schnell bei Polyamorie. Also, dass man das vereinbaren kann, mehr Lieberei. Also nicht nur Sex, sondern auch Liebe.
Du hast dieses beim Einschlafen, das weiß ich nicht, weil ich war nicht dabei, aber was beim Einschlafen hast du, dein Mann lag neben dir, du hast aber den Namen des Ex geflüstert.
Wo habe ich dir das erzählt?
Das hast du mir nicht erzählt, hast du einem größeren Presseorgan anvertraut.
Ach, guck an!
Und, nun, das stimmt. Aber, und dein Mann hat herzlich gelacht. Er fühlte sich zwar nicht angesprochen, weil das war der
ja,
falsche Vor.
Das war viel
aber
schlimmer.
Das ist, war noch schlimmer. Boah,
ja, weil ich war frisch verliebt. Und in der zweiten Nacht oder so beim Dämmern, beim Einschlafen, kommt so ein Seufzer. So, und dann der Name von dem, von denen ich mich gerade getrennt hatte, ein Jahr vorher.
Ich erwähne das hier nur so, deshalb, weil dein Mann so scheint nicht sehr eifersüchtig zu sein.
Nein, aber das Beispiel mit dem Bett geht nämlich weiter, weil ich habe so getan, wie eine Blöde, als ob es, oh, ja, das war, und dann habe ich mir schnell einen gesucht, der auch einen Mann hat, der so heißt. Ich habe gerade an die gedacht und seinen Namen, und so völlig peinlich, weil ich nicht zugeben wollte, dass ich den Namen gesagt habe. Er ist nach Kopenhagen gefahren, da wohnte er damals, und ich habe mich gequält. Du musst ihm das sagen. Das ist so peinlich, dass du diesen anderen Namen gesagt hast. Und immer, wenn wir skypten, er guckt mich so komisch an, der hat das wirklich mitgekriegt. Ich wusste nicht, ob er es wusste. Ja. Und jetzt kommt das, was du gefragt hast. Weil ich habe dann entschieden, das geht nicht, ich muss jetzt was sagen. Und dann habe ich entschieden, beim nächsten Skype, ja, ich sag's jetzt. Unglaublich, also so alt wie ich bin, mein Herz hat geklopft, ich war wie so ein Schulkind. Dann habe ich es gesagt. Und da sagt er eben, ach, das habe ich oft gemacht. Aber was dann gekommen ist, ich habe ja Vertrauen gezeigt. Ich habe mich getraut zu zeigen, dass ich da was Doofes gemacht habe. Und seine Antwort, und da ist
so
Intimität
viel
entstanden. Ja. Und das muss man haben. Ja.
Meine Damen und Herren, es gehört zum guten Brauch bei Meyerburg als Frauengeschichte, dass immer ein Rod Stewart-Song gemacht wird. Und der, den wir heute spielen, ist aus den 80ern und der heißt Buddy Wishes. Während Rod sang, sagtest du gerade, wenn man die sexuelle Treue aufhebt in der Ehe, muss man sehr vertrauen können.
Meine
sind wir
eben
in der Lage, diese kulturellen Grenzen, mit denen wir ja groß geworden sind?
Die werden sich ändern, glaube ich. Die werden sich ändern,
du?
Weil die Leute, die machen es jetzt ohnehin, dann sind die aber untreu. Und es gibt so viele bessere, viele tolle Modelle. Und ich habe tatsächlich, was ich vor 10 Jahren verneint hätte, habe ich jetzt Paare, die das leben und ist toll.
Was hat sich verändert, seitdem du diesen Beruf ausübst ins Positive? Es gibt in Hamburg einen Sexshop für Frauen, der in einer Straße ist, wo eine Bushaltestelle vor der Tür ist und eine Ampel. Das heißt, wenn eine Frau diesen Laden betritt und auch ihn wieder verlässt, wird sie gesehen. Wenn immer ich da vorbeifahre, ist ein munteres Kommen und Gehen.
Und du guckst immer hin?
Ich gucke immer hin, weil ich kann dir auch sagen, weil ich einen großen Respekt habe vor den Frauen, die heute sagen, ich habe eine bestimmte Sexualität und die möchte ich.
Ja.
Und die, wenn ich sie nicht anders bekommen kann, dann gehe ich dahin und äußere mich gegenüber einer Fachverkäuferin und sage,
ja. So. Und weißt du was, ich hatte dir das ja vorhin erzählt, dass zufälligerweise in dem Shop, das hat sich schon mal geändert, dass diese Dame, die da jetzt den Shop gekauft hat, auch ein abgeschlossenes Sexualtherapeutenstudium hat. Weil sie gesagt hat, die Leute wollen so viel wissen und ich kann es nicht erklären. Und das ist eine Sache, was sich geändert hat. Die Leute wollen viel mehr wissen jetzt, wo die gemerkt haben, es gibt viel mehr, als ich dachte. Und das Reden über Sex und was wagen, bringt Spaß. Aber ja.
Dadurch, dass Frauen eine selbstbewusstere Rolle einnehmen, zumindest viele Frauen, geraten dadurch Männer in eine größere Identitätskrise?
Also es gibt immer das Pro und Contra, aber viele ja. Es gibt ja so diese Stimmen, die sagen, die Frauen haben ihren Kampf jetzt geführt, Feminismus und so weiter, und die Männer haben ihren, den sie jetzt führen müssen, noch nicht geführt. Also Macho kommt nicht an und Warmdusche auch nicht.
Du hast mal die Zeit beschrieben zwischen deinen Ehen oder Partnerschaften, wo du auch eine Weile als ungebundene Frau im Dschungel der Großstadt verbracht hast. Wie haben sich Männer dir gegenüber verhalten?
Ja, das war ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Als ich so um die 18 war, da lernte ich viele Männer kennen und ich genoss das Leben. Und plötzlich, als ich dann Single war mit 40, ging gar nichts. Und ich habe immer gedacht, okay, ich bin jetzt alt. Das war die erste Nummer. Später ist mir dann aufgefallen, nee, irgendwie seitdem die Fragen dann so, die Männer, mit denen ich aus war, ach, haben Männer eigentlich nicht Angst vor dir? Ja, das hatten sie denn. Die hatten Angst vor mir. Ich habe Dates gehabt ohne Kontakt, 3 Tage ohne Kontakt und das Date wurde abgesagt. Und ich sage immer, die haben gegoogelt. Ja. Ja. Ich war wirklich verzweifelt. Ich war über 2 Jahre, vielleicht sogar 3 Jahre Single. Wie die Amerikaner sagen, I couldn't get laid. Ich müsste dann in einen Swingerclub gehen, da gehe ich nicht hin. Also es war so gut wie unmöglich. Ja. Ja. Nein, da ist irgendwas falsch gewesen. Also das ist wirklich merkwürdig. Sowas wie, oh, du bist Psychologin, da kannst du ja durch mich durchgucken. Und jetzt kommt dazu, jetzt kann ich auch in die Unterhose gucken. Und das ist gefährlich. Ja, irgend so was läuft da.
Reden wir nochmal über Leistung und über Leistungsdruck in der Sexualität. Es gibt unter Männern, die impotent sind, ein hohes Maß an Depressionen, ja. Auch an Suizid.
Ja. Ja.
Wie begegnet man dem als Paartherapeutin?
Also man begegnet dem Letzteren nicht. Weil man merkt es nicht, man begegnet nur, die kommen und haben ein Problem, wenn die denn kommen. Wenn man sich umbringen will, kommt man nicht in die Paartherapie. Das ist kein Witz, da kommt man nicht. Es kann so schlimm werden, das macht man, viele Männer machen es mit sich aus. Und das ist eben das Problem. Deswegen muss ich so laut schreien, wie ich nur kann, dass es uns gibt, Sexualtherapeuten, weil man meist was machen kann. Und da muss kein Mann sich deswegen umbringen. Aber das ist ein essentielles, das ist einfach sein Mann sein. Und also das ist so ein großer Teil von unserer Identität, von unserer menschlichen Identität. Und Frauen entdecken das vielleicht etwas später, aber Männer entdecken das gleich, dass da was Tolles ist. Und plötzlich funktioniert das nicht. Das ist ein ganz ernsthaftes Thema und viele leiden drunter und viele gehen nicht zum Arzt, weil sie denken, man kann nichts tun.
Du hast in einem deiner Bücher Zahlen aufgelistet. Ja. 60% der Amerikaner gehen zu einem Arzt bei sexuellen Störungen, 40% der Europäer, aber nur 20% der Deutschen. Und die gehen dann auch zum Urologen.
Ja.
Was nicht sehr zielführend ist.
Nein, also es ist zielführend, wenn er weiß, dass es Sexualtherapeuten gibt, ehrlich gesagt. Aber das Problem ist, das ist echt, es ist verheerend. Die Urologen empfehlen einen Psychologen. Und die bin ich ja auch. Und ich weiß, dass ich nie über Sexualität gelernt habe in meinem Studium. Nicht ein Wort. Also ich wünsche mir, dass alle Gynäkologen und alle Urologen lernen zu sagen, es gibt Sexualtherapeuten. Weil man kann was tun.
Diese Worte wollen wir auf uns wirken lassen, während etwas Musik läuft. Der zweite Song, den du dir gewünscht hast, ist von Erika Badu, dem Titel Honey. Welche Rolle spielt er in deinem Leben?
Naja, mein jetziger Lebenspartner hat sich gewünscht, dass ich ihn singe. Damals habe ich noch gesungen, ja, oder damals, ist es nur 3 Jahre her, dann habe ich das Lied gesungen. So tell me, say what you wanna do, when you know I'm in love with you. Third time gonna turn around, love for you but you can't be found. Fly me, baby, fine with me, I'm in love with a bumblebee. Ooh, slim boy, you're killing me, but you're so sweet.
Woody Allen hat den schönen Satz gesagt, Sex ist ja nur dann schmutzig, wenn er richtig gemacht wird. Welche Rolle spielen denn Fantasien?
Tja,
die. Also sie sich auch zu gestehen,
Ja, die können eine große Rolle spielen, aber lustig ist, da gibt es tatsächlich einen Geschlechtsunterschied. Die Männer wissen sofort und haben welche. Viele Frauen sagen, ich habe gar keine. Das stimmt nicht ganz, aber irgendwie denken die nicht so viel drüber nach. Und Fantasien können extrem gut sein.
Kann man reden beim Sex?
Kann man und muss man nicht.
Spielt Humor eine Rolle?
Ich finde immer, weil es passieren immer Pannen. Oder?
Aber du sagst auch, der Mann, der alles tun will für seine Frau,
ja,
also der zunächst mal ein sehr guter Liebhaber sein möchte, genau der ist, der irgendwann keine Lust mehr hat.
Ja, das stimmt. Also ein Mann, der sich sehr um seine Frau kümmert, und das ist nicht ein Warmduscher, also jemand, der so liebevoll ist, Herz, Seele, liebevoll. Aber dabei vergessen, also das gibt viele solche Männer, vergessen sie sich selbst. Es gibt so ein tolles Modell. Die Liebe ist eine Säule und der Sex ist die andere Säule und darüber liegt die Beziehung. Und beides braucht man. Und in beiden zum Beispiel, in beiden Säulen ist Körperlichkeit. In der Liebessäule ist Körperlichkeit Schmusen, Halten, auch so Gemütlichkeit und auch zum Beispiel einen Hund haben, Haus, Kinder. Das ist die Liebessäule. Und die Sexsäule, da geht es nach unten. Das ist Lust, Genitalität. Und die meisten denken, man springt wupp von der einen in die andere, ohne was zu tun. Was man auch tut, wenn man verliebt ist. Aber bei Paaren, die länger zusammen sind, da muss man irgendwie was tun, um hier rüber zu hüpfen. Das passiert nicht mehr von alleine.
Du sagtest, das größte Sexualorgan, das wir haben, ist das Gehirn.
Ja.
Was natürlich, wir kennen ja alle Menschen, wo man spätestens dann weiß, wo das Problem liegt. Aber,
ja,
aber ist das gut oder ist das genau das Problem, dass wir dann so kopfgesteuert sind, dass man nicht mehr loslassen kann?
Ja, da gibt es ja heute auch Untersuchungen zu. Das ist der größte Sexkiller überhaupt, wie wir drüber denken. Also der Kopf. Aber man kann ihn auch ändern, man kann seine Einstellung ändern. Das Gehirn kann immer lernen und umlernen. Es ist nur anstrengend. Ja, aber der Kopf ist der größte Widersacher für keine Lust und für alles Mögliche.
Ein Paar ist gekommen und hat gesagt, wir haben kein SM, ist das normal?
Ja, das haben wir es wieder. Dieses, man muss alles und es gibt alles. Und ich finde wirklich, das ist normal, wenn jeder sich nur das Recht nehmen würde, jedes Paar zu sagen, das sind wir. Und das, wie wir das machen, wollen wir. Und wir müssen noch nicht mal das ausprobieren, das alles andere, wenn wir nicht wollen.
Setzt einen liebevollen Dialog voraus. Ja. Setzt voraus, dass die beide sich auch Schwächen eingestehen.
Ich denke ja, weil sonst ist es ja gar nicht eine richtige Kommunikation. Also wenn man immer am Verstecken ist, Dinge verstecken oder sich verstecken, wie kann der andere denn sehen, wer man ist?
Muss man sich von enorm mühsam aufgerichteten Rollenbildern verabschieden? Denn der Mann, wenn er eine Frau begehrt, er gibt ein besonders gutes Bild von sich, er erobert die Frau, also das ist zumindest die Sprache der früheren Generationen gewesen, er möchte gut aussehen, die Frau desgleichen. Und irgendwann schleicht sich dann das ein, was man den wahren Menschen nennen kann.
Ja, ja, aber das muss ja nicht Schlechtes sein.
Nein.
Aber wie du es beschreibst, das finde ich toll, weil ich finde ja nicht, dass das weggehen soll. Im Gegenteil, das ist ja das Spiel, das Spielerische. Und das darf nicht verschwinden. Und da ist es manchmal der Mann, der es macht und verführt, und manchmal ist es die Frau. Also das ist ein Spiel, wo man den anderen verführen will zu irgendwas, weil man selber irgendwas möchte. Da muss man ja aber erst drauf kommen, was möchte ich eigentlich, wenn alles nur Routine ist. Und jetzt kommt das große Problem, das riesengroße Problem, wie ich das auch immer sage, die Leute müssen gleichzeitig zu Hause sein und wach.
Das macht die Sache leichter.
Das wird immer schlimmer gerade. Ja, das wird immer schlimmer. Ja. Wie soll das gehen, wenn wir so viel zu tun haben und immer die ganzen Bildschirme und nicht da sind und 1000 Termine und Stress? Stress, Anspannung. Im Kiefer und im Beckenboden. Das verstehen jetzt alle. Oder?
Es heißt, dass der Mann eine Woche braucht, was ich erst durch deine Bücher gelernt habe, bis sein Testosteronspiegel wieder, sagen wir mal, zur Verfügung steht.
Ja, also das
was
dauert
macht er denn
jedenfalls.
In der Zwischenzeit?
Ja. Es gibt auch schnellere. Nein, aber nein, junge Männer, frisch Verliebte, klar. Aber wenn man das misst, dann dauert das eine gewisse Weile. Auch das Testosteron hat eine Schwankung wie das Östrogen. Das wissen nur viele nicht.
Ja. Hormone im Trinkwasser.
Oh, ja.
Sorgen dafür, ja, dass der Mann, also die Frau natürlich auch, aber dass der Mann Östrogene mit aufnimmt.
Kriegt er mit, ja.
Das wiederum hat Konsequenzen für...
Das verändert leider die Balance, ja genau. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ein Mann Östrogene bekommen kann. Also die hängen eh zusammen. Das eine wird aus dem anderen gebildet, aber ein Mann hat ein gewisses Verhältnis oder sollte haben zwischen mehr Testosteron und weniger Östrogen. Und bei der Frau ist es andersrum. Mehr Östrogen, weniger Testosteron. Und da ist eine gute Balance und die kann kippen. Und wenn er das jetzt woanders kriegt, und großes Problem ist auch Übergewicht und Fettzellen bauen auch Östrogen, und im Bier, also es gibt viele Männer, die, kann man fast sagen, östrogenig sind. Und
das heißt,
deswegen,
man sollte,
es
wenn man
kippt irgendwann.
Eine gewisse sexuelle Spannkraft als Mann halten möchte, wäre der Verzicht auf Bier empfehlenswert.
Sport machen, gesund ernähren, ja wirklich jetzt, Sport machen, gesund ernähren. Und die Probleme mit den ganzen Hormonen im Trinkwasser können wir jetzt nicht lösen, aber das ist nicht gut.
Du kritisierst massiv, dass die US-Arzneibehörde, also die Behörde, die Medikamente zulässt, ja, in Amerika, ja, hat eine sogenannte rosa Pille zugelassen, die verspricht, dass Frauen sexuell ansprechbarer sind nach Einnahme eben dieser Pille.
Die nicht funktioniert. Und die, also nicht sage ich das, sondern das, so sind die Zahlen. Und die ist zugelassen worden als sicher und funktionierend und hat Nebenwirkungen ohne Ende. Es ist nicht wie der Mann, wenn ich Sex möchte, nehme ich sie, sondern es ist ein Psychopharmakum, man nimmt es immer. Täglich und nicht in Verbindung mit Alkohol. Fahrtüchtigkeit könnte beeinflusst sein mit Nebenwirkungen wie Schwindel und Übelkeit und Müdigkeit. Und das muss man dann nehmen, um 0,7, glaube ich, mal mehr Lust im Monat zu haben. Oder 1,3, also wenig, viel zu
aber
wenig.
Abgesehen von den Nebenwirkungen, du kritisierst es ja auch deshalb, glaube ich, weil es bei den Patientinnen, bei den Frauen den Eindruck hinterlässt, ich bin krank. Also ich muss eine Pille nehmen, um etwas zu haben, was im Grunde normal wäre, aber da ich nicht normal bin, muss ich die Pille nehmen.
Und sie ist normal, genau. Und was es macht, paardynamisch, wenn man jetzt weiß, es gibt da was. Da braucht man nur kurz drüber nachdenken. Er kann ja die Viagra nehmen und jetzt sagt er, nimm doch die Pille, nimm doch die Pille. Und eigentlich kann sie ja gleich beide nehmen. Wenn sie im gebärfähigen Alter ist, nimm doch die und die. Ja, und es gibt aber viel mehr bessere Untersuchungen zu dieser Lustfunktion, dass dieses Ganze, dass die Frau, dass wir alle so viel Lust haben müssen, das glauben wir. Und wenn wir das nicht haben, sind wir falsch. Dabei gibt es große Lustunterschiede und ich beschreibe tatsächlich ein ganz tolles Modell, finde ich, in meinem Buch, ist aber nicht von mir, so eine Art Gas-Brems-Modell. Es gibt Leute, die haben ein super leicht antickbares Gas und die Bremse schläft oder umgekehrt. Wie die Pedale eingestellt sind, ist angeboren und bleibt. Und jetzt ist es einfach so, dass man könnte sagen, wer jetzt so ein super Gas hat und eine laue Bremse, den könnte man Spontansexer nennen. Der kann einfach immer. Und da kann man dann irgendwie so Gruppen anschauen und da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Viel mehr Männer haben dieses lockere Gas als Frauen. Und diese Frauen, die eine langsamere Einstellung haben, sind normal. Und es wäre gut, wenn sie es wüssten und wenn man wüsste, die nennt man dann responsiv, also die antworten eher auf was. Die kann man ganz leicht anticken und starten, wenn sie denn nicht vorher denken würde, ich bin falsch und doof, weil dann geht gar nichts. Jetzt kritisiere ich das wirklich, das ist das Problem, dass wir immer solche Nachrichten bekommen, Messages, du musst Lust haben. Und zwar so wie am ersten Tag.
Was ja ein Widerspruch ist.
Ja.
Lust haben müssen ist ja Widerspruch in sich.
Genau. Aber das Glauben, also man hat das doch so im Kopf. Wenn ich keine Lust habe, stimmt was nicht. Ich bin bestimmt so eine träge Frau, ich bin bestimmt irgendwas ist man dann. Anstelle, dass man denkt, ich muss erstmal da angepikst werden und dann passiert was. Oder es gibt eine dritte Gruppe, die nennt man kontextabhängig. Die brauchen wirklich bestimmte Umgebungen. Das Licht darf nicht zu doll sein. Die Kinder dürfen nicht im Haus sein. Wenn man das weiß, dann kann man diese Situation herstellen. Aber man ist nicht falsch. Das ist einfach eine Pedaleinstellung. Mhm. Ja, es ist viel schöner.
Es war, glaube ich, ich bin nicht sicher, es war, glaube ich, die wunderbare Schauspielerin Audrey Hepburn, bin ich sicher, die gesagt hat, beim Sex ist es wie beim Autofahren, Männer bevorzugen die Abkürzung und Frauen den Umweg.
Ja, hat sie das gesagt?
Ja.
Also
ja, wir hören mal wieder Musik. Ja. Wie mag der Song gehen? Also,
den soll ich jetzt vorsingen?
Du kannst ja mal, ja. Du kannst ja mal eine kleine Kostprobe geben, weil du hast ja nun als Sängerin auch, du warst ja
unterwegs. Nein, nein, ich habe privat gesungen, aber nicht unter der Dusche, aber es ist jetzt echt knallhart. Aber das Lied heißt Exactly Like You und ich finde das so toll, weil das ist eine Frau, die singt, jetzt weiß ich, warum meine Mutter gesagt hat, dass ich warten soll, weil ich gewartet habe auf jemanden wie dich. I know why my mother told me to be true. She told me, ba ba ba, exactly like you. Da da da. I'd give all the money on a show like this. I can't in technique. Ba ba da. Exactly like you. Und es war so tief. I know why I waited. Know why I've been blue. I dreamt each night of someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? No one plays those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true, 'cause she meant me for someone exactly like you.
Es war himmlisch, es war... Ich habe es sehr gerne gehört und Zelle. Liebe Annelien Hennig, was mich noch beschäftigt, du hast in deinem neuen Buch eine Geschichte drin, die mich sehr berührt, die heißt Lanzarote. Ja. Und diese Geschichte befasst sich mit der Frage, inwieweit wir nicht so konditioniert sind durch unsere Kindheit, durch unsere Erziehung, durch unsere Familie, dass es vermutlich kaum oder nur sehr schwierig möglich ist, sich überhaupt von Prägungen mal zu entfernen und wenn, dann eigentlich nur mit schlechtem Gewissen. Wenn du diese Geschichte an Lanzarote, die du mit deiner Familie erlebt hast, vielleicht schildern möchtest.
Genau, alle Klienten müssen sich verändern, wollen sich verändern. Und warum klappt es dann immer nicht? Weil der es will, ist 5% und das ist das Hirn und das Unterbewusstsein, 95% schmeißt die Show. Und wenn das Unterbewusste was nicht will, macht es das nicht. Und ich erzähle den Klienten manchmal eine Geschichte, weil ich hatte so ein ganz beeindruckendes Erlebnis am eigenen Körper. Nachdem ich gelesen hatte, wenn das Unterbewusstsein das nicht will, dann gehst du nirgendwo hin. Und dann war ich auf Lanzarote in diesen Unterseehöhlen, das ist wirklich so gespenstisch, wirklich Millionen Jahre alt. Und dann ist da so ein See in der Mitte und man kommt da rein als Tourist und es ist abgesperrt, damit keiner da reinfällt. Und ich hatte meinen siebenjährigen Sohn dabei und wow, ja, und der Guide sagt immer, nicht zu dicht, gehen Sie mal nach hinten und erzählt was. Und dann nimmt er eine Münze aus der Tasche, schmeißt sie rein und es macht so plupp. Und dann ist es nur 5 Zentimeter tief. Und ist nur eine Spiegelung von den Wänden. Und er wartet dann, bis es wieder ruhig wird. Und jetzt, wo man das weiß, sieht man plötzlich so einen Krater auch. Man weiß gar nicht, ist das jetzt ein tiefer See oder ist das ein Krater? Es sieht so aus, als ob es, da soll man nicht reinspringen. Und dann sagt er, spring da rein. 50 dm. Und ich denke, na klar mache ich das. Und gehe da hin und fasse nach mit dem Fuß. Ja, es ist niedrig, das Wasser. Ja, und ich will jetzt springen. Und es ging nicht. Ich durfte da nicht reingehen. Man muss da stehen und springen. Es geht nicht. Das Gehirn sagt, es ist gefährlich, die unterbewussten Anteile sagt, da springst du nicht rein. Klienten fragen mich immer, wieso ist das so schwer? weil das Unterbewusste uns schützen soll. Und es hat einen Sinn, wenn man was erlebt hat als Kind, was Schlechtes oder ungute Dinge mit etwas verbinden, dann kommt das Unterbewusste, was viel, viel mehr Dinge gleichzeitig machen kann, als die drei Sachen, dass das Bewusste machen kann gleichzeitig. Das Unterbewusste scannt alles und weiß sofort, könnte gefährlich sein, mach es nicht. Und deswegen bedeutet es Arbeit. Es gibt Traumen und Dinge, die sind so tief eingebrannt, könnte man sagen. Und dann kommt eben das Unterbewusste, das limbische System, Amygdala, vielleicht hat man davon gehört, der Türsteher oder Stopp, dann geht nichts.
Lass mich dich abschließend fragen. Wenn Paare zu dir kommen und sie kommen mit den Prägungen, die du gerade geschildert hast, ja, dann sehen sie ja in dir eine Mutmacherin.
Ja. Nur meine Art, Therapie zu machen, ist dann auch, mich zu zeigen. Und das bedeutet unter Umständen, dass ich zugebe, dass ich das und das selber nicht konnte oder einen Kampf damit geführt habe. Ich kann zum Beispiel auch sagen, dass der andere das sieht in meinem Gesicht. Ich weiß, dass es geht. Weil damals, und dann nenne ich meine Beziehung, sage aber nicht welche, wo ich da und damit gekämpft habe, ich weiß genau, dass, wie das ist. Und ich weiß aber, dass es geht, weil jetzt ist es anders. Und das heißt, ich kann tatsächlich Hoffnung versprechen, weil ich weiß, dass das Gehirn sich lebenlang verändert. Der Mensch kann dazu lernen und umlernen.
Und es gibt keine Alternative zum Optimismus. Ich habe gerade gelernt, dass von einer Ärztin, die bei uns in der Talkshow war, Frau Dr. Rubin, ja, die geforscht hat und herausgefunden hat oder zumindest von den Forschungen berichtet hat, dass Menschen, die optimistisch sind, sich selber als Optimisten bezeichnen, nicht so oft herzkrank sind.
Ja.
Das heißt.
Und andere Hirnforscher sagen auch, das Gehirn bleibt lebendig. Was ist es? Leute, die im Alter sind und sehr lebendig, die haben ihre kindliche Neugierde behalten. Und dann sind wir ganz schnell beim Sex. Also spielerisch, tu was, probier was. Macht euch nicht so viele Gedanken.
Frauen haben heute, alte Frauen erheben einfach den machen. Anspruch, sie haben auch ein sexuelles Leben, das hast du in einem Vorgespräch erzählt.
Ja, das habe ich erzählt, ja, weil es ist, das hat sich geändert. Da kommen Leute jetzt, die früher nie über Sex sprechen durften und kommen und sagen, ich will nicht mehr warten. Also oft 80-Jährige, 60-Jährige, 70-Jährige, also wirklich Leute, die das gelernt haben in ihrer Jugend, dass es eigentlich dreckig und böse ist und es nicht besonders für die Frau um Genuss geht.
Ja, es war mal Fortpflanzung und es ist heute ein Teil des Lebensgefühls.
Ja, so ist
und es
ja.
ist gut, liebe Ann-Marlene Henning, dass es Sie gibt und Sie vielen Menschen helfen können. Und es ist schön, dass Sie die Einladung angenommen haben zu Maya Burkhardts Frauengeschichten heute nach Celle.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass Sie da gewesen sind. Vielen Dank. Danke Ihnen auch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.